Pax et bonum, ich bin Bruder Christoph, Missionssekretär der Kapuziner in Österreich und Südtirol. Unsere Podcast finden Sie unter der Adresse 2mission.podbean.com. Ich lade Sie zu ein paar Gedanken zum Sonntag ein. Liebe Schwestern und Brüder, der Herr gebe euch Frieden. Als ich zum ersten Mal nach Indonesien kam, waren die ersten Indonesier, die ich traf, Vertreter des Batak-Stamms. Die Bevölkerung von Batak ist die Mehrheit in Nord-Sumatra. Ihre Häuser sehen aus wie schlanke Bootsrümpfe, deren Spitze in die Luft schießen. Die Dächer sind riesig. Je größer das in die Höhe schießende Dach, desto reicher und geschätzter sind die Bewohner. Ich fand es lustig, dass nur ein sehr kleiner Teil des Hauses bewohnt war und der Rest Luft war. Nun ja, aber wenn man so ein riesiges Dach sieht, wird man als Eigentümer Respekt gewinnen und als Besucher Respekt für die Bewohner haben. Ähnlich war es auf der Insel Nias mit dem Nias-Stamm, der auf den größten bewohnten Inseln Nord-Sumatra lebt. Diesmal hatten die Häuser eine etwas andere Form. Sie waren ovaler, wie in Wasser getauchte Schiffe. Ihre hochaufragenden Dächer bedecken das ganze Haus wie eine Plane, die über den Baum eines Bootes gespannt wird. Die Wohnzone des Hauses war ähnlich wie auf Sumatra, nicht überfüllt und der Rest der Familie zur Schau gestellt. Hier war das Bewusstsein ähnlich. Je größer das Dach, desto wohlhabender die Bewohner und desto höher Respekt und Gehorsam unter der Nation. In Madagaskar ist das nicht anders. Die traditionelle Hausstruktur enthält der in der Indonesien. Natürlich konnte es nicht anders sein, denn die ersten Siedler in Madagaskar stammen aus Indonesien und Malaysia. Die traditionelle Wohnung der Königin von Madagaskar befand sich nur auf dem Dachboden, was natürlich ausreichend war, da das Dach 3/4 des Gebäudes ausmachte. Das gesamte Haus der Königin ist auf 3 Balken gebaut, die horizontal durch einen Balken verbunden sind. Ein solches Haus hatte einen riesigen Raum, der sich am kortikalen Fuß befand, dort fanden Besprechungen statt. Warum beschreibe ich diese für uns Pragmatiker aus Europa abstrakten Strukturen? Schauen wir uns an, was Salomo in der ersten Lesung tut. Wie sein Vater David glaubt er auch, dass Gott Jahwe einen prächtigen Tempel haben sollte. Die Gründe scheinen denen Indonesiens und Madagaskar ähnlich zu sein. Die ganze Welt sollte Gottes Größe und Allmacht durch den Tempel sehen. Und wir würden Salomo wahrscheinlich solcher Absichten verdächtigen, wäre da aber nicht das Gebet vor dem Herrn, das wir an diesem Sonntag in der ersten Lesung lesen. Salomo möchte nicht, dass Gott im Tempel wohnt, wie David es wollte. Salomo bittet um Gottes Segen und Schutz für alle, die sich in diesem Tempel versammeln, um den Namen des höchsten und einzigen Gottes zu preisen. Und das unterscheidet den Tempel von Jerusalem von allen anderen Tempeln der Welt. Sie ist nicht Gottes Wohnstätte, obwohl die Bundeslade in ihr einen würdigen Platz hat, ist der Tempel selbst nur ein Ort seiner Aufbewahrung und der Treffpunkt des auserwählten Volkes mit Gott, wie zuvor im Zelt von Mose. Schließlich erklärt uns Jesus in einem Gespräch mit der Samariterin, dass Gott an keinem Ort und keinen von Menschen gebauten Tempel wohnt. Gott kann nur in Herzen und in der Seele gefunden werden. Gott ist die Begegnung seines Ichs mit dem Ich des Menschen auf spiritueller Ebene. Daher nennt uns St. Paulus in der zweiten Lesung den Tempel des Herrn. Wir begegnen Gott in unseren Herzen und kommunizieren dort mit ihm. Daher braucht der Gläubigen keine andere Tempel, Altar oder Ort, weil das alles Christus geworden ist. Jetzt wissen wir, warum Jesus in seinem Gespräch mit den Pharisäern sagt, dass nichts Unreines von außen kommt, dass jede Unreinheit im Herzen des Menschen geboren wird und von dort nach außen dringt. Wenn wir also Gott in unseren Herzen tragen und ihm dort begegnen, werden unsere Taten und Worte ein lebendiges Gut sein, weil sie von dieser Begegnung geboren sind. Das Böse entsteht durch das Fehlen dieser Begegnung mit Christus auf der Ebene unseres Geistes. Über Jahrhunderte haben wir einen riesigen Tower und stillvollen Tempel gebaut und wie David erklärt, dass es zur Ehre Gottes war. Tatsächlich wollten wir Glauben mit einem materiellen Zeichen darstellen, ohne Gott in unser Herz zu lassen. Und so haben wir wunderbare Kunstwerke gebaut, in denen heute weder Gott noch Menschen anwesend sind. Liebe Brüder und Schwestern, machen Sie sich keine Sorge, dass Menschen nach der Coronavirus-Pandemie nicht in die Kirche zurückkehren. Eine echte Kirche wird in den Herzen der Gläubigen gebaut. Das sind Menschen, die jeden Tag mit einer Begegnung mit Gott auf der Ebene des Geistes in ihren Herzen leben. Die materielle Kirche ist der Ort, wo wir gemeinsam Dank, Liturgie und Lobpreis für die Gabe des Heils vorbringend und die Liebe Gottes. Und so entsteht eine echte, lebendige Kirche. Der Rest sind nur Artefakte unserer Eitelkeit.